nicht aus purem Gold. Ja, also der materielle Wert ist, glaube ich, irgendwie 1200 oder 1300 Euro. Die liegen zu Hause irgendwo. Also das ist so. Also zum Beispiel die Pokale. Ich habe so Pokale, gab es ja auch. Ja, mhm. Ganz toll hier, das Arrangement. Aber die Pokale sind bei irgendeinem Unzug dann verloren gegangen.
Okay. Schau an. Das hätten wir, glaube ich, in der Vorbereitung, als wir uns unterhalten haben, nie vermutet. Aber gut, man lernt nie aus. Wie ist das mit deinen sportlichen Aktivitäten heute? Schwimmst du noch oder machst du irgendwas anderes privat?
Also ich wohne ja hier um die Ecke im Taunus und deswegen Mountainbiken häufig. Manchmal falle ich dabei hin. Deswegen letztes Jahr hatte ich mir ziemlich blöd den Arm gebrochen. Deswegen war dann Schwimmen auch nicht angesagt. Letztes Wochenende war ich mal im Snowboarden spontan, mal zwei Tage. Ansonsten alles, was kommt, ja. Alles mit einem Brett unterm Bein. War schon früher so. Wir hatten ja häufig Trainingslager an so schönen Orten wie Sydney oder Los Angeles. Und da sind wir halt schon mal aufs Brett gestiegen, ja. Also das hat sich bis heute erhalten.
Okay. Hast du noch Kontakt zu Schwimmkameraden von damals?
Ja, klar. Also von damals sowieso, weil heute hat man überhaupt keinen Kontakt mehr. Das ist normal. Ich bin ja 51 mittlerweile und die Schwimmer von heute sind so alt wie meine Kinder. Also sprich um die 20 plus minus. Und da hat man natürlich überhaupt keinen Kontakt mehr. Aber von den ehemaligen ist es ja heutzutage wesentlich leichter, Kontakt zu halten als früher über die bekannten Medien. Und deswegen hat man da Kontakt, klar. Also wir machen auch einiges zusammen. Also wir hatten vor zwei Jahren hier 84 Olympiafeier. Genau. In Essen damals haben sich alle getroffen, sind auch aus, einer ist extra aus Costa Rica gekommen, einer aus Australien. Mhm. Und dann redet man über die Gewinne, die man hatte, die sich aber nicht im Schwimmbad abgespielt haben, sondern eben den Gewinn an Erfahrung, den Gewinn an Erlebnis. Und es hat nichts mit Goldmedaillen zu tun.
Mhm. Wir kommen kurz zu einem ganz anderen Thema, was damals auch ganz groß dann in den Medien war. Bei Olympia 84 gerieten vertrauliche Informationen an die Öffentlichkeit, die offensichtlich offenbart haben, dass bei Dopingproben im Vorfeld von diesen Spielen 34 US-Athleten positiv getestet wurden, aber nicht gesperrt worden waren. Mhm. Wie stehst du zum Thema Doping?
Echt? Das hab ich zum ersten Mal. Der Thema Doping, ja, Doping ist schlicht und ergreifend Betrug, ja, aber was häufig vergessen wird, ist es zunächst mal Betrug an sich selbst. Mhm. Das darf man nicht vergessen, weil die Sportler werden ja nie erfahren, was sie selber aus sich selbst heraus mit dem, was ihnen Gott gegeben ist und was sie aus dem, was ihnen Gott gegeben ist, dann machen können, eigentlich machen könnten, sondern das ist eigentlich das Schade. Und ich habe auch schon mit einigen Radsportlern mal darüber gesprochen. Ich war mal in so einer Kommission drin und wir durften uns damit beschäftigen. Und darunter haben die eigentlich dann im Endeffekt am meisten gelitten, um es mal so zu sagen. Dass das alles, ich sag mal, im Showbusiness etc. dann irgendwann, wie soll ich sagen, so eine Art Eigendynamik entwickelt hat. Mhm. Ist so, ja. Also es waren ganz kuriose Geschichten zum Teil. Aber das Wesentliche war, dass sie gemerkt haben, dass sie eigentlich sich selber betrogen haben und dass sie eigentlich diese ganzen vielen, vielen tausend Kilometer und vielen, vielen Trainingsstunden eigentlich für die Katz waren, ja, aus dem Grund. Ja, insofern ganz klar, das ist natürlich Betrug generell, also nicht nur im Sport, sondern generell abzulehnen, ist es, glaube ich, selbstverständlich. Aber das Interessante war für mich menschlich betrachtet, dass eben dieser Selbstbetrug die Sportler unabhängig jetzt von einer Strafe oder nicht am meisten belastet hat.
Wir haben ja ganz viele deiner Highlights, deiner Siege im sportlichen Bereich genannt. Was war denn dein größter Sieg oder dein größter Gewinn? Und dann auch die Gegenfrage und die bitterste Niederlage?
Also der größte Gewinn war eigentlich die Lebenserfahrung und das, was man in jungen Jahren schon, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja, hier sind ja auch einige in dem Alter, wo ich damals war. Und damals war es halt nicht selbstverständlich in den 80er Jahren, dass wir sind nach China gekommen, nach Südamerika, nach Kalifornien, nach Australien. Und das dann eben in solchen, und dann noch Kontakt mit anderen aus den anderen Ländern zu bekommen, das war ja damals alles andere selbstverständlich. Und davon zehrt man bis heute. Und also diese Weltoffenheit, gleichzeitig aber auch selber sich am Riemen zu reißen, ja, und auch diese Höhen und Tiefen im Alltag insbesondere, nicht so sehr bei Olympischen Spielen, aber so im Alltag das durchzustehen, das war eigentlich schon sehr prägend. Und schön auch.
Und die Niederlage, die bitterste?
Die bitterste Niederlage ist dann schon verbunden mit einem Nichtsiegen. Das war hier bei dieser Veranstaltung, da haben wir gerade die 100 Meter Delphin noch gesehen und das war dann 100 Minuten später. Das war die 4x200 Meter Freistilstaffel und dann haben wir, also ich war Schlussschwimmer, lag auch ein bisschen in Führung und dann um 400 gegen die US-Amerikaner verloren und bei Olympischen Finale ist dann schon, aber das ist eine Ausnahmesituation, komme ich dann gleich nochmal dazu, das ist eine Ausnahmesituation, dass es dort dann schon im Olympischen Finale darum geht, Erster zu werden und zu siegen. Mhm. Aber selbst im Sport ist das die Ausnahmesituation, mhm, weil im Training hat man die Situation nicht. Da kann man nur für sich selber gewinnen, aber niemanden anderen besiegen. Und das war dann schon bitter, ja. Also bei Olympia 400stel hinter dem Ersten zu sein, weil es gibt ja keinen Vize-Olympiasieger. Und es gibt auch im Fußball beispielsweise kein Ehrenhalber. Nach 10-mal Vize-Weltmeister kriegt man Ehrenhalber so einen Stern auf die Brust, sondern die Sterne kriegt halt nur der Weltmeister.
Ja, es blitzt ja jetzt schon ein bisschen durch, dass neben dem Sport dich ganz vieles andere auch geprägt hat. Und du bist privat seit 2010 als Botschafter für die Initiative Respekt, kein Platz für Rassismus aktiv. Kannst du uns kurz erzählen, worum es bei dem Projekt geht und was dich dazu bewogen hat, genau dieses Projekt zu unterstützen?
Ja, das ist ein Projekt. Ich unterstütze ja auch andere Projekte. Das ist halt sehr prominent und ist, glaube ich, aktueller denn je, was, glaube ich, alle bei uns, alle hier gerade im Saal wissen. Es geht einfach darum, dass man gegenseitig Respekt entwickelt für die Unterschiedlichkeiten, für die Eigenheiten, die uns Menschen halt auch so auszeichnen, was zurzeit beispielsweise auch eine große Herausforderung ist. Und da fragt man sich, okay, wer hat eigentlich wem, Stichwort Flüchtlinge, Migration, wer hat eigentlich wem, wann, wie Respekt zu zollen? Und ihr habt das ja vorhin auch schon so schön gesagt, wir können ja glücklich sein in der Situation, wie wir hier leben. Mhm. Ja, da braucht man ja nur mal 2 Stunden sich hier in den Flughafen zu setzen um die Ecke und 2 Stunden irgendwo mal Richtung Osten zu fliegen, da sieht die Welt ein bisschen anders aus. Mhm. Und insofern ist meine Überzeugung, vielleicht bin ich ja auch ein bisschen idealistisch, ja, aber deswegen unterstütze ich auch die Initiative, weil in dieser Initiative geht es genau darum, dass wir diesen Respekt halt vorleben können. Wir können uns Respekt erlauben. Mhm. Ja, und alle Menschen, die beispielsweise zu uns kommen, die müssen das zum Teil erst lernen. Mhm. Ja, also stellen Sie sich mal vor, Sie erleben von der ersten Sekunde an im Umfeld, wo Respekt überhaupt keine Rolle spielt. Und dann kommen die Menschen zu uns und dann so, jetzt respektiere uns mal genauso, wie wir euch respektieren sollen. Das ist schon schwer. Also wer geht auf wen dazu? Und ich denke mal, wir sind in der glücklichen Lage, einen Schritt nach vorne machen zu können.
Definitiv, ja.
Du bist ehrenamtlich sehr engagiert, aber auch beruflich viel unterwegs. Was machst du denn heute beruflich genau?
Genau, ohne ins Detail zu gehen. Ich berate Unternehmen bei ihren Wandlungsprozessen, ja. Also sprich, da die Veränderungen, viele hier im Saal kennen das ja zurzeit, was da so passiert. Die Veränderungen gehen immer schneller. Die Unsicherheiten, wie die Zukunft aussehen wird, werden immer größer. Und wir versuchen da Unternehmen oder auch Führungskräfte, Mitarbeiter an die Hand zu nehmen und sie dabei zu begleiten, dass sie eben aus einem, ich sag mal, vielleicht abwartenden Modus mehr in die Gestalterhaltung kommen. Mhm.
Ja, um vielleicht ein bisschen den Bogen zu schlagen zu dem, was wir vielleicht gleich noch von dir erfahren. Du sagst, der Wert eines Erfolgs hängt nicht von der Größe des Pokals oder dem Gewicht der Medaille ab. Mhm. Von was dann?
Also beispielsweise, wie man damit umgeht. Ja, also beispielsweise der Wert eines Erfolges bei mir war sehr stark, dass ich noch die Erdung halte. Also das ist heutzutage noch viel schlimmer als früher. Aber man muss sich wirklich vorstellen, dass Herr Mann von jedem hofiert wird und die Türen öffnen sich vermeintlicherweise und beispielsweise weiß man gar nicht mehr, wer ist Freund und Feind, jetzt mal ganz holzschnittartig gesprochen. Ja. Und das bedeutet, der Wert, der steckt eher darum, wie man damit umgeht ja, und wie man versucht, damit quasi Normalität noch zu erhalten. Das war bei mir so, was aber kein Problem war, weil ich ja hier in Frankfurt, ich bin ja Frankfurter, beziehungsweise nicht Frankfurter, sondern Sachsenhäuser, kleiner, feiner Unterschied.
Hüttebach und Triptebach.
Genau. Aber dann haben meine Frau und ich uns geeinigt, dass ein Kind von uns Frankfurter ist und eins ist Sachsenhäuser.
Ah, okay. Sehr weltmännisch.
Ja, genau. Der Sohn ist Sachsenhäuser, ja.
Okay. Sehr schön.
War aber Zufall, ja. Aber sie hatte die erste Wahl und das erste Kind war Frau, Mädel. Also insofern, das ist ein kleiner Seitenaspekt, also insofern, da komme ich gleich noch drauf, dass es im Prinzip um das geht, was hinter dieser Medaille steckt. Mhm. Und da sind ja auch einige Höhen und Tiefen, die nach außen nicht so sichtbar sind.
Genau. Vielen Dank schon mal an dieser Stelle. Ja. Wie gesagt, wir hören dich nachher bei deinem Vortrag Gewinnen ohne Siegen und wir sind sehr gespannt. Vielen Dank.
Bitte. Ihr könnt auch weiterspielen, dann lasse ich meinen Vortrag. Ja, vielen Dank. Sie haben ja, oder ihr habt gehört, dass wir duzen uns ja hier alle, also ihr habt ja gehört, dass ihr auch Fragen an mich stellen könnt, aber bevor ihr loslegt, habe ich Frage an euch und ich sehe euch nicht, nur ein paar hier vorne, wegen dem Licht. Auch super, danke fürs Licht. Insofern, ich habe zwei Fragen an euch, weil hier so schön das mit der Schwimmerei aufgebaut ist. Hat jemand, einfach zurufen, hier reinrufen, hat jemand eine Idee, wie viele Kilometer ich in meinem Leben geschwommen bin? So in der Karriere, da habe ich das dokumentiert. Wie gesagt, in diesen zurzeit schwimme ich nicht so viel. 10.000. Wer bietet mehr als 10.000? 50.000. So, wir nähern uns schon. Das ist nicht schlecht. 75.000. Nein, nicht so viel. Ja. Es sind 38.000. Mittlerweile nähere ich mich der Erdumrundung. So ein peu à peu. 38.000 Kilometer. Und ihr habt vorhin zwei Rennen gesehen bei Olympia, die ich gewonnen habe. 200 Meter Freistil, 100 Meter Schmetterling in Los Angeles. Wie viele Kilometer bin ich bei diesen großen Wettkämpfen geschwommen? Zusammen. Weltmeisterschaften, Olympische Spiele, Europameisterschaften, wo ich insgesamt ja, wie viel, keine Ahnung, 19 Mal gewonnen habe. 62 Kilometer. Wer bietet weniger? 15. Hier ist ein Spezialist, ja. Der ist relativ gut. 10. Ja, ihr seid schon gut dabei. Das sind 12,2 Kilometer. Kann man relativ schnell und einfach nachrechnen. Und jetzt schnackelt schon bei euch. Kein Mensch auf diesem Planeten schwimmt 38.000 Kilometer, um irgendwann mal 12,2 Kilometer irgendwo bei irgendwelchen Wettkämpfen und Olympischen Spielen zu schwimmen. Das würde einen völlig überfordern. Wenn man sich rein darauf konzentrieren würde, jahrelang nur dazu schielen, was da auf dem Position 1 abspielt. Und darum geht's ja heute in meinem kurzen Vortrag, dass Gewinnen, für sich persönlich Gewinnen, nicht mit Siegen und Besiegen auch von anderen Menschen zu tun hat. Selbst im Sport nicht, wo ja, wenn es bei Olympia drauf ankommt, natürlich dann schon das Ziel ist in so einem olympischen Finale, dass man gewinnt und Erster wird. Da hängt das zusammen. Ja, also Gewinnen und Besiegen von anderen Menschen hängt bei olympischen Finalläufen oder auch bei der Fußballweltmeisterschaft in einem Finale natürlich zusammen. Das ist aber selbst im Sport eine Ausnahmesituation. Ich sage und schreibe, nur 6 Tage in meinem Leben konnte ich Olympiasieger werden. An 3 Tagen habe ich es geschafft, an anderen 3 Tagen habe ich es nicht geschafft. Und trotzdem habe ich bei diesen anderen 3 Tagen etwas für mich gewonnen, obwohl ich verloren habe. Vorhin kam schon das Stichwort Flieg Albatros fliegt, das war ein Rennen, was nicht gezeigt worden ist, weil bin ich Zweiter geworden und wurde von einem Australier abgefangen, der Weltrekord geschwommen ist. Ich bin auch so schnell geschwommen. Einmal in meinem Leben war ich schneller, aber eigentlich wie niemals zuvor. Und was habe ich aus dieser Niederlage, also da war ich auf Nummer 2, aus dieser Niederlage nach außen hin für mich persönlich gewonnen? Ich habe einen neuen Antrieb erreicht. Ich habe gemerkt, dass nachdem alles beispielsweise damals in Los Angeles über eine Woche alles so wie superklasse, wie geschnitten Brot funktionierte, ja, alles wie am Schnürchen klappte, dass dann trotzdem ich sozusagen zurückgeholt worden bin, ja, bevor ich ganz abgehoben habe als Albatros. Ja, Albatrosse haben ja manchmal Schwierigkeiten im Start. Dass genau dieses Rennen für mich ein wichtiger Impuls war, der Gewinn zu sagen, Junge, auch Zweiter werden ist gar nicht so schlimm, obwohl das natürlich in dieser Situation frustrierend war. Und das möchte ich ganz gerne mit euch heute teilen, wie das möglich ist für uns, zu gewinnen, ohne sozusagen zu siegen und die Nummer 1 zu sein. Dazu würde ich ganz gerne in der Kürze der Zeit mich auf 5 Themen konzentrieren. Das eine Thema ist, damit das gelingt, ist so ein grundsätzliches, wichtiger Punkt, entscheidend, nämlich meine Beweggründe. Was bewegt mich? Was ist das, was mich wirklich so fasziniert? Das stellt man manchmal an ganz alltäglichen Dingen fest, beispielsweise bei mir im Schwimmen. Ich bleibe mal heute sehr stark beim Sport, was mich da bewegt hat. Ich habe auch Basketball gespielt, kein Wunder bei meiner Körpergröße in der Schulmannschaft. Habe sogar das Schwimmen mal ein halbes Jahr dran gegeben, im zarten Alter von 13,5 Jahren, um Basketball zu spielen. Fußball habe ich auch versucht, das war aber sehr frustrierend. Habe dann aber wieder den Weg ins Wasser gefunden. Und was hat mich am Schwimmen bewegt? Ja, das war ein wichtiger Punkt, den ich für mich entdecken musste, damit ich auf diese 38.000 Kilometer Weg gehen konnte. Und das war ganz einfache Dinge. Also beispielsweise, was mich bewegt hat, ist, dass ich selber etwas mit meinem Körper gestalten konnte. Das ist im Schwimmen ganz extrem im Vergleich zu anderen Sportarten. Warum? Wir sind Landtiere. Menschen sind Landtiere, ja, haben ja keine Flossen. Und man entdeckt immer wieder was Neues. Jeder Trainingsabschnitt, es ist wirklich so gewesen, üblicherweise war ich so um die Uhrzeit sonntags mit dem ersten Trainingsabschnitt fertig. Meistens so von 9 bis 11:30. Und da, was ich da entdeckt habe an mir, neuen Fähigkeiten, da konnte man unwahrscheinlich viel machen. Das könnt ihr alle nicht nachvollziehen. Für mich war das ein Beweggrund. Also, was bewegt mich? Und jetzt mal ein bisschen ins Fachliche zu gehen. Da gibt es zwei wichtige Begriffe. Einmal unsere Motive und unsere Motivation. Das ist ein kleiner Unterschied. Die hängen zusammen, aber es ist ein Unterschied. Motive sind unsere innersten Beweggründe. Ja. Motivation, ja, ist die Art und Weise, wie wir diese Beweggründe umsetzen. Ich gebe mal ein Beispiel. Im Sport und auch in meinem Freundeskreis gibt es viele Sportler, die Ärzte werden. Ist ja irgendwie naheliegend. Bei meiner Schwimmmannschaft gibt es auch einige Ärzte und die haben ganz unterschiedliche Karrieren genommen. Fragt man sich, warum? Die haben alle das gleiche Motiv, aber unterschiedliche Motivation. Vielleicht bevor ihr euch Stirn kräuselt, wie kann das sein? Ganz einfach. Ärzte haben schon als Motiv, ansonsten kann man kein Arzt sein oder anderen Beruf haben in dieser Branche, Menschen etwas Gutes zu tun. Ja, das ist ein Grundmotiv. Ansonsten wird man kein Arzt, ja, oder kein erfolgreicher Arzt. Und vor allen Dingen wird man nicht erfolgreich für sich selber. Man gewinnt nichts dazu. Aber man kann dieses Motiv sehr unterschiedlich mit unterschiedlichen Motivationen geltend machen. Drei Beispiele. Der klassische Arzt hat die, in der Psychologie nennt man das die Anschlussmotivation. Ja, sonst würden wir hier nicht sitzen. Jeder Mensch braucht den sozialen Austausch. Und als Arzt kann man das, oder auch als Krankenschwester sehr schön gestalten, Menschen etwas Gutes tun. Ja, in der Therapie, in der Behandlung etc. Ja. Aber es gibt auch zwei andere Motivationsarten, die eine Rolle spielen und die für einen Arzt prägend sein können. Einer meiner ehemaligen Schwimmkumpels ist in Leipzig an der Universität und er hat natürlich auch, möchte etwas Gutes tun, aber auf eine andere Motivationsart, nämlich die sogenannte Leistungsmotivation. Ja. Was heißt das? Dass man etwas weiterentwickeln möchte, einen Schritt nach weiter kommen möchte. Deswegen Universität, gar nicht so viel mit wirklich den Menschen zu tun und eher was Neues entdecken, etwas forschen, Schritt nach vorne machen. Und das Dritte, was man machen könnte, wäre, und das spielt auch heute hier eine große Rolle, hört sich etwas martialisch an, das nennt man die Machtmotivation. Warum? Machtmotivation ist, dass man andere Menschen zu etwas bewegen möchte. Ja, gibt es zum Beispiel einen von mir, einen meiner Schwimmkumpels, der ist Klinikdirektor geworden. Der hat mit Ärzten, mit der Behandlung von Menschen gar nichts mehr zu tun, aber der organisiert, dass sein Laden funktioniert und dass andere Menschen, Ärztekollegen und alle was etwas tun, etwas anderes tun als vielleicht bislang, um dann den eigentlichen Job zu machen. Also man merkt schon, dieses was bewegt mich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und guckt mal, wenn ihr das für euch noch nicht selber rausgefunden habt, was euch begeistert, wo man sich unwahrscheinlich gut fühlt, wo man sich zufrieden fühlt, wo man sagt, ach, das war klasse. Und das passiert mir bis heute. Ja, also ich hatte erst am Freitag eine Veranstaltung, ich habe ja gesagt, was ich beruflich mache. Und da habe ich gemerkt, dass mein Beweggrund und was mich wirklich antreibt in meinem Beruf, da wieder zur Geltung kam, Führungskräftetage moderiert. Und wenn dann Menschen auf mich zukommen, ja, es ging ums Geschäft, und dann hinterher auf die Schulter klopfen einem, ja, nicht so sehr physisch, aber mehr sprachlich und sagen, toll, wir haben was mitgenommen, wir können jetzt wirklich den nächsten Schritt für uns tun. Also das ist zum Beispiel für mich so ein Beweggrund in meinem Job, dass ich merke, ich habe jemanden mit meinen Kompetenzen etwas mitgegeben. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, logischerweise, wenn man sich über die Beweggründe so ein bisschen klar ist, was einen antreibt, wohin will ich eigentlich? Ja. Was sind meine Ziele? Ich persönlich bin der festen Überzeugung, wir Menschen stehen auf zwei Beinen. Was bedeutet das? Emotional sollten wir uns nicht von einer Sache abhängig machen. Beispiel jetzt bei mir Olympische Spiele, damals 84, was da nicht in dem Film zu sehen war, da waren die Kameras auch nicht dabei, dass ich 6 Wochen vorher hier in Sachsenhausen am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium meine letzten mündlichen Abiturprüfungen gemacht habe. Ich hatte mich bewusst entschieden, beides parallel zu machen, Olympische Spiele vorzubereiten und mein Abitur. Warum? Damit ich nicht emotional von einer Sache abhängig werde. Ja, damit ich nicht alles auf eine Karte setze. war anspruchsvoll, was das Zeitmanagement anbetrifft, aber für mich persönlich in der Zielsetzung sehr wichtig. Und das ist bis heute so. Ja, auch wenn wir alle beispielsweise finanziell meistens von einer Sache abhängig sind, wäre es verdammt schade, wenn wir uns auch davon emotional als Mensch in unserem Handeln und unserer persönlichen Zielsetzung abhängig machen würden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich Ziele zu setzen. Es gibt Lebensvisionen, denen man folgt. Ist gut so. Ich persönlich bin zum Beispiel da ausgebremst worden, ziemlich einfach. Bei meiner Lebensvision war, bis heute ist sie eigentlich, Pilot zu werden. Nach 2 Minuten war die Geschichte erledigt, nämlich 1983 habe ich mir mal vorgenommen, so die Zulassungsbestimmungen. Und auf Seite 1 unten kommen die körperlichen Voraussetzungen und da steht Maximum 1,93 Meter. Ja? 2,01 Meter kann man auch nicht schummeln. Bis heute finde ich es aber faszinierend. Ich bin jüngst mal wieder ein bisschen länger geflogen, aus dem Fenster zu gucken und einfach den Flug zu genießen. Ja, wahrscheinlich viele hier sagen, was ist das denn? Ja, 2 Stunden aus dem Fenster gucken finde ich total super. Ja, da gibt es halt Ziele für Lebensphasen wie Studium, wie man geht vielleicht mal beruflich ins Ausland. Und dann gibt es die Lebensabschnitte, gibt es auch faszinierende Themen. Also Lebensabschnitte im Sport sind zum Beispiel eine Saison oder im Studium. Meine Tochter studiert schon wieder, da sehe ich das wieder, wie schön ein Abschnitt so ein Semester bedeutet. Ja, mit einem Abschluss, mit einer Prüfung etc. Und zum Schluss gibt es den einzelnen Tag, wo etwas wir gewinnen können. Ja, ist nicht so, dass Herr Michael Groß aufsteht jeden Morgen und sich ein Ziel vornimmt jeden Tag, sondern manche Dinge fallen einem in den Schoß, manche Dinge kommen dazu. Also bei uns beispielsweise kann jeder Tag wieder einen neuen Anruf bringen mit einer neuen Tür, die aufgestoßen wird, wo man dann aber selber durchgehen sollte, ja, und nicht zögern sollte. Also das ist so das Thema Ziele, wohin will ich eigentlich? Und da gibt es unwahrscheinlich viel Möglichkeiten, ich würde mal das bezeichnen so als Zielhaus, ja, wo man verschiedene Räume bewohnen kann. Manchmal schließt sich auch ein Zielraum. Beispielsweise bei mir hat sich der Zielraum Sport geschlossen irgendwann. Der Zielraum Vater, ja, mit Kindererziehung, das schließt sich durch die Kinder in diesem Fall ja eher als durch einen selber. Die wollen dann von einem nichts mehr wissen. Meine sind schon ein bisschen älter, also insofern ist diese Phase schon wieder ein bisschen vorbei. Aber Sie merken oder ihr merkt, mit diesem wohin will ich, die Antworten verändern sich. Ja, und man sollte flexibel bleiben. Das Ganze macht natürlich keinen Sinn, und das ist der dritte Aspekt, den ich ganz gerne hier als Impuls geben möchte, wenn man sich über die Beweggründe klar ist, wenn man ein bisschen sich so für sich Orientierung hat, wohin möchte ich eigentlich? Stellen Sie sich mal vor, ihr könnt das gar nicht machen. Also von den Stärken her, von den Fähigkeiten. Welche Stärken und Fähigkeiten habe ich eigentlich? Und auch, wie gehe ich mit meinen Schwächen um? Es gibt ja manchmal so ein bisschen martialisch, halte ich zum Beispiel gar nichts davon, dass man sagt, konzentriere dich auf deine Stärken und die Stärken und die Schwächen einfach ausblenden. Nein, man, mit bestimmten Schwächen, da kann man auch was Schönes draus machen. Ich gebe mal ein Beispiel, wo ich gerade das Schwimmen hier gesehen habe. Das sieht man, das seht ihr als Schwimmlein jetzt nicht so sehr. Aber ich hatte da wirklich einige Schwächen, obwohl ich beispielsweise auch Weltrekorde geschwommen bin. Das heißt nicht, dass man total alles super macht, sondern ich hatte ein paar Schwächen und ich habe die versucht zu beheben. Hat aber nicht funktioniert. Ich will euch damit jetzt nicht belästigen, was das im Detail ist, aber ich habe wirklich einiges probiert, um ein paar Schwächen, die ich hatte, in der Technik etc. zu beheben. Hat aber nicht so funktioniert. Ich musste damit umgehen. Ja, und zwar meine ganze Schwimmkarriere lang, über viele, viele Jahre, Atemtechnik beispielsweise gehörte dazu, war ich relativ unflexibel, was im Schwimmen nicht so gut ist, wenn man nicht verschiedene Techniken kann. So. Aber ich musste damit umgehen. Und das fand ich gar nicht so schlecht, wie ich damit umgehen könnte, weil selbst daraus, wie man mit seinen Schwächen umgeht, können sich Stärken entwickeln. Also, welche Stärken habe ich eigentlich? Ja, und was macht mich zum Beispiel auch gegenüber dann vielleicht auch andere Menschen, wenn ich jetzt an den Beruf denke, zeichne ich mich besonders aus. Ja, also beispielsweise für mich, kommt nicht nur aus dem Sport, sondern auch so aus dem privaten Umfeld, ist zum Beispiel das Thema der Zuverlässigkeit für mich ein ganz wichtiger Punkt. Ich stehe heute Morgen, 10 Uhr haben wir abgesprochen, stehe ich um 10 Uhr hier und schaue mir das Ganze, was hier fantastisch gemacht wird, an. Solche relativ banalen Geschichten sind für mich wichtig, ist für mich eine Stärke, wird auch anerkannt, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen ja, albern an, aber ist für mich schon wichtig. Ja. So, also das ist der dritte Punkt, die Stärken. Gibt es verschiedene, wird jetzt so weit führen, die erläutern, wie man das rausfindet und wie man das macht. Ich persönlich muss ehrlich sagen, das Ausprobieren und immer wieder mal da und dort was auszutesten, das ist nie verkehrt, bevor man groß drüber nachdenkt. Das vierte, was beim Gewinnen ohne zu siegen eine ganz faszinierende Geschichte ist, sind Hindernisse. Wie gehe ich mit Hindernissen um? Es ist ganz normal, dass irgendwie etwas anders kommt als gedacht. Ja, also auch wenn man so eine Lebensplanung hat für die nächsten 3-4 Jahre, da wird ihm hundertprozentig irgendetwas dazwischen kommen. Ja, hoffentlich nichts Dramatisches, zum Beispiel aus gesundheitlichen Themen heraus. Aber irgendwas kommt dazwischen, Hindernisse. Der berühmteste Frankfurter Sohn, nämlich Goethe, hat dazu etwas ganz Tolles gesagt. Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Schönes bauen. Und es gibt selten so große Brocken, so große Steine, die man nicht irgendwie ja, annehmen kann, handeln kann. Manchmal muss man 1-2 Schritte zurück machen, manchmal hupsa, 1-2 Schritte zur Seite, um einen neuen Blick zu gewinnen. Aber Hindernisse sind für mich unwahrscheinlich inspirierend. Ja, im Sport sind es Hindernisse, die sehr stark mit den körperlichen Fähigkeiten logischerweise zu tun haben. Also beispielsweise hatte ich die Situation, einmal einen Bandscheibenvorfall zu bekommen, 3 Monate vor Olympischen Spielen. 1988 war das. Was war der Impuls? Abgesehen davon war es nicht schön und war natürlich auch schmerzhaft. Aber der Impuls war natürlich zu sagen, wie kann ich jetzt mit diesem Hindernis, ja, was ich ja nicht beeinflussen konnte, was einfach mal da war, das kann passieren, wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich jetzt noch versuchen, das, wo ich eigentlich hin möchte, mein Ziel zu erreichen? Und es gibt so viel kleine Hindernisse, alltägliche Hindernisse, die manchmal lästig sind, wo auch mal durchschnaufen muss vielleicht oder nachts drüber schlafen, aber dann sich überlegt, was kann ich vielleicht mit diesem Hindernis draus machen? Vielleicht kriege ich durch dieses Hindernis, und bei euch laufen wahrscheinlich jetzt schon mal da und dort kleine Filme ab, wie hat sich vielleicht durch dieses Hindernis mein Leben positiv verändert, indem ich es selber angenommen habe, dieses Hindernis, was aus welchen Gründen auch immer, aus welchem Winkel auch immer meines Lebens kommt und daraus für mich persönlich etwas Neues gewonnen habe. Und zum Schluss, der fünfte Punkt, den ich ganz gerne mitgeben würde, wäre der umgedrehte Punkt von Hindernis, von Unwägbarkeiten, die einem zunächst mal schwerfallen, ist das, wenn alles mal glatt geht, wenn man wirklich etwas für sich gewinnt, was man sich vorgenommen hat. Nämlich die fünfte Frage, der fünfte Punkt, der eigentlich auch wichtig ist, wie genieße ich etwas? Wie lasse ich einfach mal etwas, wenn was wirklich funktioniert, wenn ich etwas für mich innerlich, so ein Zufriedenheitsgefühl entwickle, wie gehe ich damit um? Ein bisschen Deutsch, muss ich ehrlich sagen, weil ich habe ja auch Kontakt mit angelsächsischen Umgebungen, beispielsweise beruflich betrachtet. Und bei uns ist es leider beruflich häufig so, man nimmt sich was vor, dann wird das erreicht und dann, ja, wir haben das erreicht, was wir vorhatten und prima und weiter geht's. Es sollte eigentlich nicht selbstverständlich werden, wenn man den Erfolg hat, den Gewinn hat für sich persönlich, den man sich vorgenommen hat. Sondern man sollte vielleicht auch diesen Punkt, genauso wie bei Hindernissen, man vielleicht innehält, auch an diesem Punkt innen zu halten. Bevor ihr jetzt alles rätselt, was das bedeutet, gebe ich euch mal ein Beispiel aus dem Sport. Es war natürlich, bevor diese Rennen stattfanden, die ihr vorhin gesehen habt, ganz normal für die Öffentlichkeit, dass der Michael Groß sich für Olympische Spiele qualifiziert. Ja, das war für alle draußen das ganz Normalste der Welt, für mich persönlich aber nicht. Das war damals in München in der Olympiaschwimmhalle. Kennen die meisten von euch wahrscheinlich dieses tolle Stadion. Nach wie vor, glaube ich, das schönste Schwimmstadion, was es gibt auf diesem Planeten, so optisch. Und wenn man dann so im mittleren Ring fährt in München, kommt ja dann immer in der Englische Garten Richtung Osten. Und ich habe mich zum ersten Mal in meinem Leben für Olympische Spiele qualifiziert. Am 20. Juni 1984, weiß ich noch. Was haben wir damals gemacht? Keine Riesenfete oder Orgie oder sonst was, weil am nächsten Tag war der nächste Wettkampf. Aber nicht nur deshalb, sondern wir haben uns ins Auto gesetzt abends. War ja schön lange hell, war auch ein schöner lauer Sommerabend. Und sind in den Englischen Garten gefahren, in einen Biergarten und haben einfach mal 2 Bier getrunken. Und ins Auge geschaut, haben gesagt, ja, wir haben etwas für uns als nächsten Schritt gewonnen. Ja, wir haben keine Medaille gehabt, dafür nichts, ja, sondern innerlich für mich war dann in diesem Fall mal wieder ein paar tausend Kilometer geschwommen und irgendwie einen wichtigen Schritt, einen persönlichen Erfolg erzielt zu haben. Und das passiert heute beispielsweise beruflich genauso. Oder auch, ich gebe mal ein Beispiel noch aus dem Beruf, überraschenderweise, ich habe für mich persönlich eigene Ziele. Ich bin mein eigener Herr im Beruf, also habe mein eigenes kleines Unternehmen. Und trotzdem überrasche ich mich selber und vielleicht auch meine Umgebung. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich hatte mir mal vorgenommen, drei Jahren mittlerweile, wir haben 2016 schon, ich möchte mal einmal, hatte ich vorher noch nie, in einer Branche einen Kunden, ein Projekt gewinnen. So, hatte ich vorher noch nicht. Habe wirklich unwahrscheinlich viel Energie da reingesetzt. Und dann ist mir das gelungen. Was war meine eigene Belohnung? Das wusste meine Frau gar nicht. Ich habe meine Frau eingeladen, eingepackt, ja, zwei Wochen später. Wir haben ein verlängertes Wochenende mal gemacht. Die Kinder irgendwie versorgt, ja. Die waren damals noch ein bisschen jünger. Und das war mein persönlicher Gewinn. Und der Genuss sozusagen aus dieser Situation, auch nach außen, für Mitarbeiter und so weiter, spielte das nicht so die Rolle. Für mich war das ein wichtiger Punkt. Also ich hoffe, dass jetzt schon so in der Kürze der Zeit ein bisschen rübergekommen ist, wie für mich das tägliche Gewinnen, der tägliche persönliche innere Triumph, sowohl mit den Höhen als auch Tiefen des Alltages, viel, viel mehr ist als das, was hier steht, auf dem Siegerpodest zu stehen. Und wenn es mal so ein bisschen schwieriger läuft, das kommt bei mir auch vor, nicht nur einmal im Jahr, sondern häufiger, wo ich mal durchschnaufen muss, wo mich Dinge negativ überraschen, die aus meiner Umgebung kommen, und ich mal durchschnaufen muss, dann erinnere ich mich manchmal an mein Lebensmotto, an etwas, was mir in der Schule mitgegeben worden ist. Die Jüngeren in der Schule lernt man auch manchmal schöne Sachen. Auch wenn man es nicht wahrhaben will. Ist auch übrigens fast eine der schönsten Zeiten, ja, im Leben. Auch heute, glaube ich. Und ich war auf einem humanistischen Gymnasium, ja, damals, ja heute nicht mehr. Und da war Latein als erste Fremdsprache, ja, sagenhaft. Die ersten Jahre sind nicht so toll, dann wird's aber spannend. Und es gibt etwas ganz Tolles, keine Angst, kommt kein Latein. Das ist von Seneca und das heißt Folgendes, nicht weil etwas schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir in unserem Leben etwas nicht wagen, dadurch wird es schwer. Und insofern bin ich auch mit 51 immer noch vieles am Wagen, Entdecken und manchmal ein bisschen stolpern. Aber es ist nicht schlimm, wenn man hinfällt, es ist nur schlimm, wenn man da nicht mehr aufsteht. Insofern wünsche ich viel Spaß noch heute, uns gemeinsam. Und ich bin gespannt auf eure Fragen und vielen Dank für euer Ohr. Dankeschön.
Jetzt kommen wir zum Q&A, oft das Spannendste im GoSpecial, weil nichts geplant ist, wir eure Schriften entziffern müssen. Ganz, ganz viele Fragen sind gekommen. Wir können leider nicht alle stellen, aber Michael Groß wird nach dem GoSpecial noch Rede und Antwort stehen. Von daher, wenn euch wirklich noch eine Frage auf dem Herzen brennt, wir sie nicht gestellt haben oder eine neue habt, sprecht ihn an.
Genau, Gas geben ist noch das nächste Stichwort. Wir beeilen uns, eure Fragen zu stellen und Michael hat genau eine Minute Zeit, um darauf zu antworten, ansonsten wird er gnadenlos ausgegongt. Wir starten auch gleich sportlich. Ich nehme an, das ist eher eine Frage aus dem jüngeren Publikum hier. Was ist es denn ein Gefühl gewesen, da oben dann auf dem Siegertreppchen zu stehen? Die Nationalhymne wird gespielt. Mhm.
Früher war es so, dass die Siegerehrung direkt nach dem Wettkampf war. Das heißt, ich kann mich daran nicht erinnern. Warum? Weil man ist einfach platt, ja. Man kommt raus, zieht sich schnell an und dann trabt man ums Schwimmbecken, so war das früher, und dann hier hoch, Nationalhymne zurück, man hat so dicke Beine und Arme, man will einfach nur ins Ausschwimmbecken. Das ist heute zum Glück anders, ja, heute hat man ein bisschen Zeit dazwischen. Insofern ist es ein tolles Gefühl, aber das kommt eigentlich erst danach, auch wieder so nach einem, zwei Nächte drüber schlafen, ja.
Hier fragt einer, was hast du dir denn anschließend gegönnt nach einem großen Sieg, nach einem Olympiasieg?
Ein Bierchen, sowas in der Regel, ja. Also
das sagen alle Sportler, dass ein Bier trinken, weil man sonst keinen Alkohol trinkt in der Vorbereitung.
Nee, man trinkt schon Alkohol, zum Beispiel Bier. Nee, Bier entschlackt ja auch, also ist wirklich so. Nach dem Marathon beispielsweise sieht man das ja auch hier in Frankfurt, dass da viele mal warmes Bier, das ist wichtig. Aber in diesem Fall, ja, wegen der körperlichen Belastung.
Bier. Okay.
Und um dann vor dem Wettkampf runterzukommen, gab es da irgendwas, was du gemacht hast, irgendwas Meditatives oder irgendein Ritual?
Nee, Ritual gab es nicht. Also die Grundüberlegung war immer, jetzt kann ich endlich zeigen, für was ich die ganze Zeit trainiert habe. Und ich habe noch nichts verloren. Ich habe weder was gewonnen noch verloren, sondern ich kann es einfach nur mich auf das konzentrieren, für was ich die ganze Zeit ja gewirkt habe, gearbeitet habe. Und das war's. Also ich habe nie, das wäre auch so, ist auch heute so, wenn ich in eine Präsentation hineingehe, ja, ich habe nie, denk nie daran, was passiert, wenn. Mhm. Ich konzentriere mich, gehe ganz in dem Augenblick auf. Das müssen man auch als Sportler. Und das finde ich auch heute manchmal interessant. Manchmal ist es ein bisschen anstrengend für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil ich wirklich so 200% in der Situation drin hänge. Also auch jetzt bin ich in der Situation hier ganz und nicht, was ich heute Nachmittag noch mache. Ja, das ist toll. Ja, also ich glaube, die Achtsamkeit für sich selber in einer Situation geht uns heute, das ist vielleicht ein Seitenaspekt, ich werde gleich ausgewogen, aber geht uns manchmal verloren durch diesen permanenten Standby-Modus. Ja, zum Beispiel, ich habe alle meine Geräte jetzt aus. Ja, ich habe bei mir pieps und tut's nicht. Ja, und das ist zum Beispiel so eine Geschichte. Achtsamkeit für den Augenblick, der uns geschenkt wird, ist ganz schön. Ja.
Hier kombiniere ich zwei Fragen. Erfolg hat viele Väter. Wer alles gehörte zu ihren Förderern, ihren Ratgebern? Und dann auch die Frage, war es deine eigene Leistung, die die Erfolge produziert hat? Oder war da auch Glück dabei, Gnade, gegebenes Talent?
Also zunächst mal bin ich sehr glücklich, dass ich viele Väter, Anführungszeichen, hätte Begleiter, die gezeigt haben, hör mal zu, das Sport ist alles ganz nett, aber erstens mal bist du nach wie vor ein toller Typ, auch wenn du nicht vorne bist auf Nummer eins, ja, Punkt eins, Punkt zwei ist, der Sport, alles ganz nett, ist aber irgendwann mal Geschichte und meine Eltern waren das. Wenn du aufhörst mit dem Sport, hast du noch 40, 50 Jahre deines Lebens zu arbeiten und neue Ziele zu entdecken. Denk mal daran, was danach kommt. So. Und das war wichtig. Und mein Trainer war auch Lehrer in Rüsselsheim, ist jetzt in Rente mittlerweile. Und da hat auch die Lockerheiten gebracht. Also beispielsweise kam der manchmal nicht zum Training. Ja, weil der stand, damals war ja noch die Autobahnsituation ein bisschen anders, der stand im Stau, ja, ist dann nach Hause gefahren, es gab noch keine Handys und hat dann in der Schwimmbadkneipe angerufen, was wir so mal schwimmen sollten, ja, und war so, ja, oder der hat Abiturzeiten gehabt, jetzt ist ja gerade Abitur wieder, da war der manchmal während der Abiturzeit, weil er oben Oberstudiendirektor war, war der dann die Hälfte der Zeit nicht da, ja, Selbstständigkeit, ja, und nicht nur, weil da einer draußen steht, schwimme ich, sondern ich schwimme, weil ich schwimme.
Der zweite Teil der Frage, war es deine eigene Leistung und oder Glück, Gnade, gegebenes Talent?
Ich bin der Überzeugung, dass jeder von uns, also hier im Saal sind bestimmt der ein oder andere, der ähnlich talentiert ist wie ich im Schwimmen. Aber da kommt nicht nur das Talent hin, sondern man braucht auch den Willen und das Wissen und die Gelegenheit. Also es ist einfach so, dass einem Talent im Schwimmen, jeder von uns hier im Saal schwimmt genauso schnell wie ich. Wir legen uns ins Wasser, sind genauso schnell. Dann kommen die 38.000 Kilometer, dann kommt der Wille, dann, wenn es drauf ankommt, auch wirklich dabei zu sein. Insofern ist es eine Kombination aus verschiedenen Faktoren und dann dieses berühmte Glück des Tüchtigen. Aber wie gesagt, an drei Tagen bin ich Olympiasieger geworden, an drei Tagen nicht. Und insgesamt habe ich in meinem Leben ungefähr nur ein Drittel meiner Rennen wirklich mit Platz 1 abgeschnitten. Habe ich mal nachzählen lassen.
Okay.
Und wenn du dann tatsächlich gewonnen hast, wie war dann hinterher der Umgang unter euch Konkurrenten? Also letztendlich wart ihr ja Konkurrenten dann im Wasser. Wie war der Umgang dann nach einem solchen Sieg?
Das sah man jetzt im Video nicht. Der war immer sehr kollegial. Und das ist auch, ist mal bis auf Ausnahmen, die sind aber sehr publikumswirksam, ist es beispielsweise auch in vielen Profisportarten heute noch so. Ja, man macht das gleiche Handwerk, man ist letztlich Gegner, ja. Und bis auf Ausnahmen versucht man sich da auch mit Respekt zu begegnen. Und das war damals genauso. Und man versucht dann auch Respekt zu begegnen, beispielsweise, dass man in den Vorbereitungen die letzten 15 Minuten beispielsweise respektiert, dass der andere seine Vorbereitung braucht und nicht mal ein Schwätzchen jetzt hält. Ja. Es gab Leute, die haben Schwätzchen gehalten, aber dann ist man halt rausgegangen. Und also wie gesagt, das ist ein wichtiger Punkt. Und bis heute haben wir Kontakt, ja, mit meinen größten Konkurrenten. Die leben in Australien und in Kalifornien.
Fernab der Schwimmbahn, was war für dich bisher dein größter Erfolg?
Der größte Erfolg, das habe ich nicht, die Kategorie der größte Erfolg. Es ist alles, der Bezirksjahrgangsmeistertitel beispielsweise hier im Bezirk Hessen-Mitte mit 10 Jahren war für mich genauso emotional toll wie 10 Jahre später bei Olympia ganz vorne zu stehen. Genauso ist es für mich ein super schöner Erfolg, dass ich sehe, dass meine Kinder selbstständig und kritisch mir gegenüber ihren Weg gehen. Ja, und wir den Eindruck haben, meine Frau und ich, also, dass wir unseren Kindern das mitgegeben haben, was sie brauchen, nämlich die Fähigkeit, selber etwas zu gestalten und nicht darauf zu warten, dass irgendeiner sagt, was zu tun ist.
Wir sind hier Go Special in einem Gottesdienst. Hier kommen an Fragen auch zu Glauben. Gehört der Glaube, Spiritualität auch zu deiner Motivation im Leben oder noch allgemeiner, welche Rolle spielt Gott in deinem Leben?
Das ist eine gute Frage, und zwar das Göttliche schon, Gott als solches eher nicht. Ich halte es da wie Schiller. Mhm. Der hat einmal gesagt, welcher Religion gehören Sie an? Keiner aus Religion. Mhm. Also das humanistische, das christlich-humanistische Menschenbild, würde ich mal sagen, ist für mich sehr prägend. Ja. Und das versuche ich auch dann sozusagen noch weiterzutragen und aufzunehmen, beispielsweise, und auch sehr offen dazu sein. Beispielsweise war ich Weihnachten in New York und bin am 25. morgens in eine Christmette, würde man sagen, oder in diesem Fall ein Gospelmesse in Harlem gegangen mit dem Freund, ja, mit der Familie. Und das war dann unwahrscheinlich inspirierend und spirituell. Mhm. Auf eine ganz andere Art, die ich so noch nie in meinem Leben erlebt habe, und sich darauf einzulassen. Also das ist so eine Geschichte, aber ich habe da keine Rituale oder festen Strukturen, ja, sondern bin da sehr, sehr offen. Und wie gesagt, christlich-humanistische Prägung. Und wenn man aus dem Ruhrgebiet kommt, katholisch getauft ist und dann da auch viele Jahre seines Lebens verbracht hat, dann geht das einem an einem nicht vorbei. Mhm.
Ich will dich noch provozieren oder der Schreiber der Frage mit einem Jesus-Satz. Jesus hat gesagt, die Letzten werden die Ersten sein. Mhm. Wie findest du diesen Satz? Wie passt der zu deinem Vortrag?
Ich würde ein Wort austauschen. Die Letzten können die Ersten sein. Ja. Sie können die Ersten sein, wenn sie bestimmte Dinge beispielsweise verändern, weiterentwickeln. Aber es fällt einem nicht, also da bin ich zum Beispiel jetzt überzeugt, es fällt einem nicht in den Schoß. Ja? Es wird einem nicht von außen dann sozusagen per Glück, per Schicksal und so weiter, sondern ich bin da schon der Überzeugung, dass wir sehr viel auch in unserem Schicksal selber gestalten können. Nicht alles, ja? Manchmal sehr wenig. Also Beispiel Sport. Ich konnte mit meinem Erfolg im Schwimmen nur mit 12,5% mit meiner eigenen Leistung beeinflussen.
87, ja. Ach so, wegen der Konkurrenten.
Genau, also 100% wäre, ich könnte das 100% das Schicksal von mir selber beeinflussen. Im Sport war es mit 12,5%, weil es gibt 8 Gegner. Ja, und 87,5% ist quasi, was ich nicht beeinflussen kann. Jetzt würde ich sagen 50-50, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ja. Aber wie gesagt, die Letzten können die Ersten sein, ja, wenn man sich dann überlegt, okay, wie gehe ich damit um, wie gehe ich da weiter, und das passiert nicht automatisch. Ja.
Vielen Dank.
Das war sehr facettenreich. Wer trotzdem noch, wie gesagt, Fragen an Michael hat oder ja, einfach noch mehr erfahren möchte, da nochmal hier der Hinweis, dass Michael nach Go Special noch bereitsteht.
Wir singen jetzt gemeinsam, genau, nach dem Applaus.